Das ist ja schön, dass du wieder dabei bist und mir zuhörst bei den 20 Märchenminuten. Ich freue mich, heute ist wieder Sonntag, 12 Uhr und gleich geht es richtig los. Heute mit einer weiteren Sage oder einer weiteren Geschichte aus der griechischen Mythologie. Da geht es um Europa und in der zweiten Sage geht es um ihren Bruder Kadmos, der sich später auf die Suche nach ihr machte. Vielleicht kommt es einigen so vor, als wäre die griechische Mythologie eigentlich kalter Kaffee und braucht kein Mensch, muss nicht sein und kann man auch weglassen. Kann man natürlich, geht die Welt nicht von unter, wenn man nichts weiß darüber. Aber es gibt so viele Ausdrücke, die man doch schon mal irgendwie gehört hat, mit denen man irgendwann mal zu tun hatte. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz schöne Sache, sich mal darauf einzulassen und mal zuzuhören, was man davon vielleicht kennt oder was einem dann wieder bekannt vorkommt, wie zum Beispiel ja, der Palast des Minos auf Kreta. Und dann kann man sich wieder überlegen, Minos, ja, das war der König, der diesen Wahnsinnspalast auf Kreta geschaffen hat, den man heutzutage immer noch besuchen kann, diese Stätte. Und dann kann man sich überlegen, dass in der Mythologie Europa die Mutter von König Minos war. Und dann macht es plötzlich alles wieder einen ganz anderen Sinn. Und es macht richtig Freude, da noch mal ein bisschen einzusteigen. Also mir macht es jedenfalls total viel Freude. Und ich freue mich vor allem auch, wenn andere Menschen dabei zuhören und es vielleicht auch schön finden. Also, jetzt geht es auch los mit Europa. Fern von Griechenland, in Phönizien, wo König Agenor über die Städte Tyros und Sidon herrschte, wuchs die wunderschöne Europa heran. Niemand, so sagten alle Leute, war der Jungfrau an Schönheit gleich, und im Lande ringsum rühmte man die liebreiche Art, mit der sie jedermann begegnete. Wenn sie mit den Freundinnen am Strand einherwandelte oder blumenbekränzt den Reigentanz der Mädchen anführte, stets war sie die Schönste, der sich alle willig unterordneten. Eines Tages schritt Europa mit den Gefährtinnen wieder zum Spiel aus dem Palast des Vaters. Sie suchte Freude und Geselligkeit, denn ein schrecklicher Traum bedrückte ihr fröhliches Gemüt. Sie hatte geträumt, Asien, der mächtige Erdteil, in dem ihres Vaters Reich lag, stand vor ihr in der Gestalt einer schönen Frau und breitete die Arme über sie, um sie vor dem Griff einer Fremden zu schützen. Doch diese andere, ebenfalls ein Erdteil in Traumgestalt, drang heftig auf Frau Asia ein, um ihr den zarten Schützling zu entreißen. »Lass mir mein Kind«, rief Asia bittend. »Ich bin es doch, die sie zur Welt gebracht und aufgezogen hat. Lass mir meine geliebte Tochter!« Doch die Fremde war unerbittlich. Sie entriss Asia die Jungfrau und führte sie davon. »Sei unbesorgt, du Schöne, denn einer herrlichen Zukunft trage ich dich entgegen. Dem Weltenbeherrscher selbst, so ist es vom Geschick bestimmt, sollst du zu eigen sein.« So sprach die Fremde zu Europa und hieß sie ihre Tränen trocknen. Nur schwer fand Europa ihre Unbekümmertheit wieder, so sehr lastete der unerklärliche Traum auf ihr. Die Gefährtinnen zogen sie lachend in ihren Kreis, hießen sie fröhlich sein und halfen ihr, den lastenden Druck abzuschütteln. Nun tönten wieder die lieblichen Gesänge über den Strand. Zum Klang der Leier tanzten die Jungfrauen den Reigen und im Spiel tollten sie über die Wiesen dahin. Sie boten ein liebliches Bild in ihren blumenbestickten Gewändern. Doch die Krone trug wiederum die herrliche Europa, die in ihrer Schönheit alle überstrahlte. Inmitten der Blütenpracht schritten die Mädchen dann im Spiel über die Wiese pflückten von den Blumen, was ihnen am besten gefiel, und knüpften sie zu duftenden Kränzen. Europa stand wie die Liebesgöttin selbst unter den anmutigen Mädchen. Niemand wusste, dass Zeus in unstillbarer Liebe zu der schönen Jungfrau entbrannt war. Eros, der Liebesgott, der als einziger der Götter Macht über den Weltenbeherrscher besaß, hatte ihn mit seinen Pfeilen getroffen, so dass Zeus keinen anderen Wunsch mehr kannte, als Europa für sich zu gewinnen. Er rief nach Hermes, seinem geflügelten Boten.
Schwing dich zur Erde hinab und geh nach Phönizien, wo König Agenor herrscht. Du findest dort auf den Bergwiesen seine Herden weiden, und die sollst du zum Strand des Meeres hinabtreiben.
So gebot Zeus Hermes. Der Götterbote ahnte nicht den Grund des Befehls. Während er also gehorsam zur Erde eilte, legte Zeus seine göttliche Gestalt ab und verwandelte sich in einen Stier. Doch was war das für ein Stier? Noch niemals hatte sich wohl solch ein herrliches Tier auf der Erde gezeigt. Wie Gold schimmerte das glatte Fell. Kraftvoll zeichneten sich die Muskeln am Hals und Rücken ab, und die Hörner schienen wie von Meisterhand gedrechselt. So fein standen sie auf der hohen Stirn, die als Schmuck eine silberglänzende, sichelförmige Blässe trug. Ohne dass Hermes es bemerkte, mischte sich der göttliche Stier unter Agenors Vieh. Hermes trieb die Herde wie befohlen zur Meeresküste hinab, und mit funkelnden Augen blickte der verwandelte Zeus zu den Wiesen hinüber, wo Europa im Kreis der Gefährtinnen tanzte. Sie allein war ja sein Ziel und seine Sehnsucht. Die ganze Herde zog nun weidend über die Wiesen, und langsam näherte sich der schöne Götterstier den tanzenden Jungfrauen. Anfangs wollten sie ängstlich zurückweichen, aber das edle Tier schritt so friedlich daher und zeigte so viel Sanftmut, dass sie schnell alle Furcht vergaßen.
»Wie herrlich ist er anzuschauen!« rief Europa entzückt. »Nie sah ich solch einen Stier!«
Voll Bewunderung umstanden die Jungfrauen das sanftmütige Tier und streichelten ihm das goldschimmernde Fell. Europa reichte ihm einen Strauß voll duftiger Blumen. Zum Dank leckte er ihr schmeichelnd die Hand und kauerte sich dann zutraulich zu ihren Füßen nieder. Voll Rührung sah sie auf das edle Tier, das sie so sehnsüchtig anblickte und ihr den Rücken zum Dienst anzubieten schien.
»Ist es nicht, als möchte er sprechen wie ein Mensch?« rief die Königstochter. »Er lädt dich ein, auf deinem Rücken zu reiten«, entgegneten die Gespielinnen drängend. »Er ist ja so sanft. Du kannst dich ihm ohne Gefahr anvertrauen.«
Der Stier stieß ein Brüllen aus, aber es klang nicht wie das Brüllen des Viehs, das auf der Weide geht. So freudig und so voll Zustimmung schien der Laut, dass die Mädchen ganz verwundert aufblickten.
»Ist es nicht, als habe er unsere Worte verstanden?« fragte Europa entzückt.
Sie ließ sich von den Freundinnen die Blumenkränze reichen, legte sie auf die Hörner des Stiers, der ihr das Haupt willig entgegenbeugte, und schwang sich dann unter den fröhlichen Zurufen der Mädchen auf seinen Rücken. Im gleichen Augenblick stand das Tier auf den Füßen, schüttelte sich wie in wohliger Freude und setzte sich in Bewegung. Zuerst langsam, doch immer schneller wurde sein Schritt, und schon fiel er in Trab, dass die Freundinnen nicht mehr folgen konnten. Unschlüssig und ganz verwirrt blieben sie zurück. Vergeblich
klangen Europas Rufe über die Felder, denn niemand war da, der ihr helfen konnte. Als der Stier nun seinen Schritt verdoppelte, klammerte sich Europa angstvoll an die beiden Hörner. Die Sinne wollten ihr vergehen in ihrer Angst, denn nun jagte sie auf dem Rücken ihres Reittieres wie im Flug dahin. Schon lagen die Wiesen, auf denen sie im Spiel getanzt und Lieder gesungen hatte, weit hinter ihr. Wie grausam war sie aus dem Kreis ihrer Gefährtinnen gerissen worden. Lähmende Furcht beengte ihr Herz. Schon lag der Strand vor ihr und nun stürzte sich der Stier in die Wellen und schwamm mit seiner Beute davon. Die Jungfrau hielt zitternd die Hörner umklammert. Da kam schmeichelnd die Stimme des schwimmenden Tiers. Eine leibhaftige Menschenstimme.
Fürchte dich nicht, Geliebte, denn kein Leid soll dir geschehen. Ich führe dich dem höchsten Glück entgegen.
Schnell glitt das seltsame Paar durch die Wellen. Kein Tropfen berührte die Reiterin. Gleichmäßig wie ein Schiff schwamm der Stier dahin. Längst war das heimatliche Ufer hinter der Jungfrau geblieben. Längst war die Sonne am abendlichen Horizont verschwunden. Vor ihr breitete sich das unendliche Meer aus. Und eine seltsame Ruhe kam über Europa. Mütterlich breitete das Nachtdunkel den Mantel um sie, als sie so sicher durch die Flut getragen wurde, immer weiter nach Westen. Und als Eos die Morgenröte mit rosigen Fingern über den Horizont tastete, um den strahlenden Helios, ihren Bruder, zu verkünden, da beleuchtete das aufkommende Tageslicht immer noch das ungleiche Paar in der unermesslichen Weite des Meeres. Sollte der Ritt durch die Wellen kein Ende nehmen? Den ganzen Tag hindurch glitt der Stier mit seiner schönen Reiterin unermüdlich dahin. Da endlich, als die Sonne wieder ihre Bahn vollendete, zeigte sich das Land. Rasch schwamm der Stier darauf zu und betrat den Strand. Ohne einen Laut ließ er sich auf die Erde nieder, sodass Europa leicht von seinem Rücken gleiten konnte und entschwand ihren Blicken. Hilflos blickte sie sich in dem fremden Land um, als plötzlich ein Mann, anzusehen wie ein Gott, vor ihr stand.
Sei unbesorgt und ohne Furcht, du schöne Jungfrau, denn es wird dir kein Leid geschehen.
So redete er sie mit freundlicher Stimme an. Europa blickte den Fremden fragend an.
Ich bin der König dieses Landes, und dieses ist die Insel Kreta, auf der du dich befindest. Ich will für dich sorgen und dich beschützen. Du sollst an meiner Seite herrschen. Willst du meine Gemahlin werden?
So seltsam, einschmeichelnd klang die Stimme des göttergleichen Mannes, dass Europa überrascht aufhorchte. Und plötzlich durchfuhr es sie. Es war die Stimme des Stieres, der sie glich. Und sie vertraute sich dem Manne an, reichte ihm die Hand und willigte ein, seine Gemahlin zu werden. Doch als Europa am anderen Morgen erwachte, fand sie sich wieder allein in dem fremden Land. Entsetzt blickte sie sich um. War alles nur ein hässlicher Traum? So sehr sie sich auch die Augen rieb, die fremde Umgebung blieb. Unbekannt war die Landschaft um sie her. Und das Gestade, das sie vor sich sah, war nicht das der geliebten Heimat. Da sank sie mit Schluchzen und bitteren Klagen zu Boden. In Selbstvorwürfen zerriss sie ihr Gewand und nichts wünschte sie sich sehnlicher, als dass der Tod sie aus ihrem jämmervollen Leben befreie. Doch niemand hörte sie. Keine Gottheit schien sich der Unglücklichen zu erbarmen.
Bin ich noch wert, dass mich die himmlische Sonne bescheint?
Stieß sie klagend hervor.
Kann ich noch jemals wagen, meinen lieben Eltern unter die Augen zu treten, da ich so schwer gefehlt habe? Verlangt nicht die Ehre von mir, meinem schmachvollen Leben selbst ein Ende zu bereiten?
Plötzlich schrak sie auf, denn hinter ihrem Rücken vernahm sie geflüsterte Worte, die wie heimlicher Spott klangen. Als sie sich umwandte, stand vor ihr die Göttin Aphrodite. An der Hand hielt sie ihren Sohn Eros, den Liebesgott. Erschrocken fuhr Europa zurück, aber die Schaumgeborene begrüßte sie liebevoll. »Lass von deinem Kummer, schöne Europa«, sagte sie tröstend. »Denn alles, was sich ereignet hat, war nach dem Willen der Götter. Ich selbst war es, die dir dieses Schicksal im Traum verkündete, und Zeus, der Göttervater, hat dich zu seiner irdischen Gemahlin gemacht. Unsterblich sollst du hinfort sein, Europa, denn der Erdteil, der dich aufgenommen hat, soll für alle Zeiten deinen Namen tragen.« Lange Jahre lebte Europa als Königin auf der Insel an der Seite ihres göttlichen Gatten, der sie oft in Menschengestalt besuchte und mit dem sie 3 Söhne hatte: Minos, Rhadamanthys und Sarpedon. Minos wurde später berühmt durch seine Macht und Weisheit und er übernahm nach ihr die Herrschaft über Kreta. Aphrodites Götterspruch aber ging in Erfüllung, denn für alle Zeit lebt Europas Name in der Menschheit fort. Das war der erste Teil von den beiden Sagen. Der zweite Teil, das folgt jetzt sofort, das ist die Geschichte von Kadmos. König Agenor von Phönizien war untröstlich über den Verlust seiner geliebten Tochter Europa. Niemand kannte die Spur der Verschwundenen, denn auch die Freundinnen wussten nur zu melden, dass der göttergleiche Stier sie durch die Wellen entführt habe. Da rief der unglückliche Vater seinen Sohn Kadmos zu sich. Dir, ihrem Bruder, gilt wie auch uns gramgebeugten Eltern das Leben ohne unsere geliebte Europa nichts. Zieh hinaus, Kadmos, geh sie suchen und bring sie uns zurück. Komm erst wieder, wenn du sie gefunden hast. So sprach Agenor in seinem Schmerz. Aber wer sollte wohl die Spur finden, die Zeus selbst verhüllt hatte? Vergeblich durchirrte der unglückliche Kadmos die weite Welt, um die verlorene Schwester zu finden. Und schließlich musste er einsehen, niemals wieder würde er in die Heimat zurückkehren können. Darum wandte er sich in seiner Not an das Orakel und fragte, welches Land er künftig bewohnen solle. Und Apollon selbst gab ihm die Weisung.
Dir wird auf einsamem Feld ein Rind begegnen, das noch nie im Joch vor dem Pflug gegangen ist. Von ihm sollst du dich leiten lassen. Gründe dort eine Stadt, wo sich das Rind im Gras lagert.
Wie seltsam war der Orakelspruch. Doch Kadmos folgte ihm voll Vertrauen. Kaum hatte er die Höhle des Orakels verlassen, sah er einen Rind daherwandeln, bedächtigen Schrittes. Man sah ihm an, dass es noch nie einen Pflug gezogen hatte. »Dank dir, Apollon«, rief der heimatlose Kadmos aus und folgte seinen Gefährten, die dem voranschreitenden Tier ebenfalls folgten. Er ließ sich von ihm führen, durch den Fluss und eine weite Strecke Weges. Da plötzlich blieb die göttliche Kuh stehen, erhob ihre Stirn mit dem hohen Gehörn zum Himmel und stieß ein lautes Gebrüll aus. Dann blickte sie auf die Schar der Männer, die ihr folgten, und ließ sich langsam in das üppige Gras gleiten. Den Königssohn durchfuhr heiße Freude. »Hier erfüllt sich das Orakel«, stieß er dankbar hervor und küsste den Boden, der ihm zur neuen Heimat werden sollte. »Ich grüße euch, ihr Felder und ihr Berge«, rief er und breitete die Arme aus. »Ich ergreife Besitz von euch, nach des Gottes Weissagung.« Strahlend stand die Sonne über der frohgestimmten Schar. »Auf, ihr Diener«, mahnte er seine Begleiter. »Wir wollen Zeus ein Dankopfer bringen. Geht und holt Wasser aus der Quelle.« Der Wald, in den die Diener eintraten, war voll von alten Bäumen, an die noch kein Beil gerührt hatte. Mittendrin war eine steinerne Grotte, von Gestrüpp und Sträuchern umwachsen, und in ihr hörten sie den Quellrauschen, den sie suchten. Froh traten die Männer herzu und tauchten den Krug in das Wasser. Doch da fuhren sie entsetzt zurück. Ein Drache schoss urplötzlich vor ihnen in die Höhe. Furchtbar war das Untier anzuschauen. Aus seinen Augen sprühten Flammen. In drei Reihen standen die Zähne und drei Zungen zischten die Ahnungslosen an. Der schreckliche Bauch war wie von Gift geschwollen. Der Krug entfiel den Händen der Männer. Alles Blut wich ihnen aus den Adern. Fassungslos vor Schreck, an allen Gliedern bebend, standen sie da. Schon spannte sich der Drache zu gewaltigem Bogen und stand halb aufgerichtet, so dass er weit über die Baumkronen ragte. Und ehe die überraschten Phönizier an Flucht denken konnten, waren sie schon die Beute des Untieres. Seine schrecklichen Zähne, der Pesthauch seines Rachens, seine wütende Umschlingung ließen keinen entrinnen. Ungeduldig wartete Kadmos indessen auf die Rückkehr der Diener. Die Mittagszeit war längst verstrichen, da machte er sich selbst auf, nach ihnen zu forschen. Er warf sich das Löwenfell um, das er einst als Jagdbeute heimgebracht hatte, nahm Lanze und Wurfspieß mit sich, dazu sein mutiges Herz, das besser als jede Waffe war. Schon nach wenigen Schritten stieß Kadmos auf das grausige Bild. Dort lagen die Leichen der toten Gefährten und daneben der Sieger, das grässliche Untier. »Meine armen Genossen«, rief Kadmos in seinem Schmerz, »ich werde euren Tod rächen oder euer trauriges Los teilen.« Schon hatte er einen mächtigen Felsblock ergriffen und schleuderte ihn mit ungeheurer Wucht auf den Drachen. Mauern und Türme hätten unter dem Wurf wohl gezittert. Das Untier aber regte sich nicht. Wie ein Panzer schützten es seine Schuppen. Gegen den scharfen Speer aber zeigte es sich nicht unverwundbar, als Kadmos ihm die Waffe tief in den Rücken stieß. Schäumend vor Schmerz warf der Drache den ungefügen Kopf zurück, biss grimmig in den Wurfspeer hinein und zerbrach den Schaft. Das Eisen aber blieb in seinem Körper stecken. Er brüllte in sinnloser Wut, dass ihm die Kehle schwoll. Schaum floss aus dem Maul und sein Pesthauch vergiftete die Luft. Bald ringelte es sich zusammen, bald wieder schoss der Drache in die Höhe, dass er aufrecht stand wie ein Baum. Kadmos wich allem Andrängen aus, schützte sich mit dem Löwenfell und stieß die Lanze abwehrend vor. Der Drachen aber biss in das Eisen hinein, dass das Blut aus dem giftigen Gaumen zu fließen begann und rings um die Kräuter rötete. Da stieß der Held ihm die Lanze tief in den Hals, so dass die Waffe den Nacken und zugleich den Stamm einer Eiche durchbohrte.
»Die Gefährten sind gerecht!«
rief der Sieger frohlockend aus. Und während er das grimmige Untier betrachtete, hatte sich plötzlich Pallas Athene, seine Beschützerin, vom Götterhimmel herabgelassen und stand leibhaftig vor ihm.
»Nimm die Drachenzähne«, gebot sie dem Helden. »Lockere mit dem Pflug das Erdreich und sähe die Zähne in die Furchen. Aus ihnen soll ein neues Volk erwachsen.«
Staunend hörte Kadmos die Worte der Göttin, doch er gehorchte natürlich ihrem Gebot, zog mit dem Pflug Furchen und streute die Drachenzähne als Saat hinein. Was mochte diese seltsame Weisung der Göttin Athene bedeuten? Da, kaum vermochte Kadmos es zu fassen, hoben sich die Schollen und in den Furchen zeigten sich Lanzenspitzen, Helme sodann, auf denen farbige Zier prangte, Schultern und Brust und bewaffnete Arme traten hervor. So wuchs die Saat der schildtragenden Männer aus den Furchen. Schon rüstete sich Kadmos zur Abwehr. Da rief einer der Erdentsprossenen:
»Lass die Waffe und misch dich nicht in unseren Zwist!«
Damit wandte der Sprecher das Schwert gegen einen der anderen Eisenmänner und streckte ihn zu Boden. Im gleichen Augenblick traf ihn selbst ein Speerwurf. Doch auch der, der den Speer geschleudert hatte, hauchte sogleich sein Leben aus. Ein wilder Kampf hub an unter den soeben aus der Erde gewachsenen. Ein wilder Bruderkampf, jeder gegen jeden. Wütend stürzten sie aufeinander los und nicht eher endete der schreckliche Morden, bis fast alle dahingerafft waren. Nur 5 blieben verschont. Einer von ihnen, es war Echion, warf auf Athenes Geheiß die Waffen nieder und zeigte sich zum Frieden bereit. Nun ließen auch die anderen ab vom Streit. Die 5 Erdentsprossenen wurden die Helden des Kadmos, als er, der Heimatlose, nun die neue Heimat fand. Nach des Gottes Geheiß erbaute er eine neue Stadt und gab ihr, wie Apollon es geboten hatte, den Namen Theben. So, das war die 2. Sage. Also, Kadmos hat Theben gegründet. Hätte ich auch nicht gewusst. Jetzt weiß ich's. Bin mal gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Woche. Was haben wir denn da? Mal schauen. Mal schauen. Phaeton. Wie heißt der andere? Freddy. Moment. Aktaion. Perseus. Vielleicht machen wir mal mit Perseus weiter. Ich glaube, das wird was.
Ja.
Also, bis nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss.